Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Moin, moin. Und damit nochmal herzlich willkommen zu den Profis am Samstagvormittag auf Radio 1, dem Wissenschaftsmagazin, bei dem Sie garantiert wieder was dazulernen heute. Zum Beispiel zur großen Frage, wo sind eigentlich all die Vögel hin? Wir haben etwa 300 bis 400 Millionen Vögel weniger in Europa als noch vor etwa 30, 35 Jahren. Kann das sein, dass das vielleicht zusammenhängt auch mit dem Insektensterben? Denn auch die Insekten sterben aus, es sind wesentlich weniger und vielleicht haben die Vögel einfach nicht genug zu fressen und sterben deshalb aus. Das ist eins unserer Themen heute. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Zu gewinnen gibt's ein sehr technisches Buch, aber sehr interessant. Auch es heißt Leonardos Maschinen in der Werkstatt des genialen Erfinders. Ein Buch, das von Mario Taddel, Domenico Laurenza und Eduardo Zanon stammt und die Maschinen von Leonardo da Vinci beschreibt. Zum einen ihre Originalzeichnungen zeigt, aber auch ihre Funktionsweise, beschrieben von zwei Computerdesignern und einem Kunsthistoriker. Wenn Sie das interessiert, dann sollten Sie sich jetzt bewerben fürs Scannerspiel unter der Nummer, die Sie bestimmt schon kennen, 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Guten Morgen, Viola.
Hallo, guten Morgen.
Viola, das ist ja mal ein schöner Name.
Ja, ne?
Und selten, oder?
Ja, ist selten.
Gab's,
genau.
Oder gab es irgendwie in deiner, ich darf du sagen?
Ja, na klar.
Gab es in deiner näheren Umgebung noch mehr Violas? Du warst du bestimmt in der Schule immer die Einzige.
Richtig, genau. Ich war die Einzige.
Und hast du denn auch Bratsche spielen gelernt?
Nein.
Die Bratsche ist ja nun auch eine Viola.
Genau, genau. Mhm. Damit wurde ich aufgezogen, als wir den Musikunterricht hatten und rauskam, dass Viola auch Bratsche ist.
Ah ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Viola,
genau,
die Scannerfragen sind ein bisschen gemein heute, ne, weil meine Redakteurin Carina hat die extra so ganz gemein gestellt. Aber pass auf, die erste kommt jetzt hier.
Weibliche Kohlmeisen sitzen lieber neben Gleichgesinnten. Laut einer Studie der Oxford University sind weibliche Kohlmeisen bei der Wahl ihrer Nestnachbarn besonders wählerisch. Die soziale Interaktion mit den Artgenossen sei für die Platzwahl entscheidend. Bevorzugt würden hier Tiere mit ähnlicher Persönlichkeit. Männliche Kohlmeisen lassen sich hingegen lieber von der äußeren Attraktivität anderer Kohlmeisen locken.
Weibliche Kohlmeisen sitzen lieber neben Gleichgesinnten. Neben Tieren mit ähnlicher Persönlichkeit. Man muss sich wirklich fragen, was die Ornithologen alles sonst so zu tun haben. Wir haben nachher noch einen ganz berühmten Ornithologen zu Gast, der uns hoffentlich das Rätsel erklären wird, warum es so wenig Vögel gibt nur noch. Aber hier erstmal die Frage, stimmt das, dass weibliche Kohlmeisen lieber neben Gleichgesinnten sitzen? Kann das wirklich sein, Viola?
Ich glaube nicht, weil ich glaube, da ist das Konkurrenzverhalten denn doch zu stark. Weil es geht ja dann auch um die Brutsituation. Und ich glaube, die männlichen Meisen haben teilweise bedienen zwei Nester sogar während der Brutzeit. Deswegen vermute ich mal, die Kohlmeisen werden sich nicht neben Gleichgesinnten.
Jetzt bin ich aber wirklich baff hier. Baff erstaunt nämlich. Du hast vollkommen recht. Es ist andersrum. Die weiblichen Kohlmeisen sitzen nicht lieber neben Gleichgesinnten. Aber die männlichen, die sind besonders wählerisch, da sie vor allem während der Brutzeit ein harmonisches Umfeld suchen. Die männlichen Kohlmeisen möchten Konflikte vermeiden. Und das ist eine Studie, die wirklich über mehrere Jahre aufgepasst das Sozialverhalten der Kohlmeisen untersucht hat. Woher kennst du dich denn aus mit Kohlmeisen?
Ich habe das nur mal gehört. Aber bei uns im Garten sind viele Kohlmeisen.
Mhm. Ja. Es ist ja nun auch gerade, der NABU hat ja gerade aufgerufen zum Vogelzählen. Ne? Da kann man irgendwie zählen, wie viele Vögel im eigenen Garten unterwegs sind und welche und das an den NABU melden. Auch darüber reden wir später noch. Hier kommt die zweite Frage, pass auf.
Bücherwürmer sind netter und empathischer als der Durchschnitt. Das fanden Forscher der Kingston University London jetzt heraus. Besonders viel Einfühlungsvermögen zeigten dabei Romanzen- und Dramenliebhaber. Teilnehmende, die Angaben lieber fernzusehen als zu lesen, wiesen hingegen ein deutlich negativeres soziales Verhalten auf.
Was sagt das Bauchgefühl?
Dem würde ich voll und ganz zustimmen.
Na denn, hallo. Ich auch. Es ist eine kleine Studie, die haben also so eine qualitative Studie, die haben 123 Menschen befragt in London zu ihrer bevorzugten Unterhaltungsform und dann anschließend zum zwischenmenschlichen Verhalten. Und tatsächlich regelmäßigen Lesern fiel es demnach leichter, andere Blickwinkel nachzuvollziehen, sich besser in andere Leute hineinzuversetzen, was sich dann auch auswirkte auf ihr soziales Verhalten. Viola, damit sind wir schon bei der spannenden Frage Nummer 3. Danach hättest du das Buch bereits gewonnen. Die ist ein bisschen eklig, pass auf.
Popelessen ist gesund. Das berichten Biologen vom Massachusetts Institute of Technology. Popel oder Schnodder können unter anderem verhindern, dass sich schädliche Bakterien an die Zähne heften. Die Popel selbst enthalten wiederum viele gesunde Bakterien, so die Forscher. Auch gegen Atemwegsinfektionen, Magengeschwüre und sogar HIV könnte das Nasensekret helfen.
Ich will gar nicht lange drüber nachdenken. Sag nur ja oder nein. Popelessen ist gesund.
Okay, wie viel Popel muss man denn da essen, damit es eine Reaktion im Körper gibt? Hallo? Ja. Also ich sag jetzt mal einfach nein.
Du sagst nein, das ist falsch. Und falsch ist in diesem Fall falsch. Nein, das ist wirklich, es gibt ja wirklich Leute, die das so unbewusst machen. Die bohren in der Nase und danach gehen die mit dem Finger in den Mund, so unappetitlich das auch klingt. Aber es scheint ein natürlicher Reflex zu sein und tatsächlich gut für das Immunsystem. Medizinisch macht das vollkommen Sinn, denn die Nase ist ja ein Filter, wo ganz viele Bakterien gesammelt werden. Und wenn diese Mischung dann in den Darm gelangt, dann wirkt das wie Medizin.
Okay.
Kaum zu glauben,
also
aber wahr.
In Zukunft Popel essen.
Absolut. Viola, aber es war trotzdem eine Freude mit dir. Viel Spaß noch mit den Kohlmeisen im Garten.
Ja, danke schön.
Bis
und
zum
auch
nächsten
noch einen schönen
Mal.
Schönen Samstagvormittag.
Dankeschön.
Okay, bis zum nächsten Mal.
Jo, tschüss. Dann haben wir einen Abräumer hier. Und dieser Abräumer, von dem weiß ich noch gar nicht, wer es ist.
Frau Strohbach, ich hat dieses Quiz im Radio gehört und da dachte ich, wollte ich mal anrufen.
Ganz gute Idee. Wer ist da?
Paul Strohbach.
Paul. Paul, weißt du was? Du hast nämlich gerade ein ganz tolles Buch gewonnen.
Danke.
Paul, dickes Buch, das heißt Leonardos Maschinen in der Werkstatt des genialen Erfinders. Ist zwar gemein, du hast nämlich noch nichts dafür getan, ne? Aber ja. Ich mache dir jetzt mal ein Angebot, da kannst du das Buch aufs Spiel setzen. Das Angebot geht so.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare. Oder verlieren alles.
Ja, das war der Paul. Ne? Damit hat er jetzt gerade gesagt, okay, ich habe meine Finger nicht so richtig im Griff und deswegen bin ich jetzt hier aus der Leitung geflogen. Und wir sagen, okay, kann man auch mal machen. Das war das Scannerspiel bei den Profis. Hier kommt Jonossi mit Hands. Schönen Samstagmorgen.
Radio 1. Die Profis.
Wer ab und zu abschätzig guckt auf Dicke, die ihm begegnen, irgendwo in der U-Bahn, auf einer Rolltreppe, im Kaufhaus, sonst wo, sollte nie vergessen, Fettleibigkeit ist eine Krankheit. Die kennen Sie auch unter dem Fachbegriff Adipositas. Ernährung und Stoffwechsel sind dabei gestört. Und wer dazu neigt, halt dick zu werden, versucht ja oft alles, um abzunehmen. Das fängt meist damit an, Zucker zu vermeiden in Lebensmitteln. Wer aber den Zucker dann nur ersetzt durch Zuckerersatzstoffe wie Stevia oder Xylit, der setzt damit natürlich auch auf Stoffe, die weit weniger erforscht sind. Einer dieser Stoffe ist jetzt unter Verdacht geraten. Professor Dr. Carsten Hiller von der TU Braunschweig hat nämlich einen Zusammenhang nachgewiesen zwischen Erythrit, so heißt der, und Gewichtszunahme. Herr Hiller, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Karkowski.
Und das ist kein positiver Zusammenhang, richtig?
Nee, in der Tat. Wir haben festgestellt mit Partnern aus den USA, von der Cornell University, mit Patricia Cassano, dass Studenten, die jetzt zur Universität kommen, dass die in 75% der Fälle Gewicht zunehmen. Also in dem ersten Jahr, wenn die an der Universität zu studieren anfangen.
Weil die ihre Ernährung umstellen, nicht mehr bei Mutti essen und dann schon öfter mal einen Hamburger sich reinhauen oder sowas.
In der Tat. Und das war dann die Ausgangslage für unsere Studie. Wir waren dann daran interessiert, um da diese Beobachtung ein bisschen genauer zu durchleuchten und zu erkennen, warum nehmen einige Studenten Gewicht zu in den ersten 9 Monaten. Und dazu hatten wir ein ganz cleveres Studiendesign gemacht. Es wurde quasi von den Studenten direkt, als sie zur Universität kamen und bevor sie das Gewicht zugenommen hatten, Blutproben gesammelt und die ganzen Studenten wurden vermessen, wie viel Fett sie im Körper haben, welches Gewicht sie haben und so weiter. Und dann nach 9 Monaten, also nach einem akademischen Jahr in Cornell, sind die wieder zur Untersuchung gekommen. Und dann wurden sie wieder vermessen und dann konnten wir natürlich sehen, welche Studenten eine Gewichtszunahme hatten in diesen 9 Monaten. Aber wir hatten dann ja von dem ersten Zeitpunkt, als sie das Gewicht noch nicht zugenommen hatten, Blutproben im Gefrierschrank gesammelt. Und die haben wir dann aufgetaut und haben dann in diesem Blut alle sämtliche Komponenten gemessen, die wir mit unserer Technologie hier im Braunschweig messen können. Und haben dann festgestellt, dass da ein sehr starker, signifikanter Zusammenhang ist zwischen der Konzentration von Erythrit im Blut und der Gewichtszunahme. Und wir konnten dann sehen, dass die Studenten, die eine Gewichtszunahme hatten, circa im Durchschnitt 15-fach höheren Wert an Erythrit im Blut hatten als die Kontrollgruppe.
Mhm. Was schließen Sie denn daraus?
Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig direkt zu sagen. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal gesehen, dass da ein statistischer Zusammenhang ist zwischen dem erhöhten Erythritwert und der Gewichtszunahme. Das war natürlich sehr interessant, denn diese Studie wurde mit dem Ernährungswissenschaftlichen Institut in Cornell gemacht und die haben dann sich natürlich gefragt, wo kommt dieses Erythrit im Blut, diese erhöhten Werte, wo kommen die her? Und wenn man jetzt in der Literatur einfach mal guckt, was da so bisher bekannt ist, dann sieht man, es ist eigentlich gar nicht so viel bekannt, aber das, was publiziert wurde, das ist auch schon ein bisschen her, 10 bis 20 Jahre, in dem Publikation wird gezeigt, dass Erythrit ein sehr guter Süßstoff ist oder Zuckeraustauschstoff und von unserem Körper überhaupt nicht verstoffwechselt werden kann. Und deswegen kann man den halt als Süßstoff der Nahrung zusetzen und der wird dann vom Körper wieder ausgeschieden. Und daraufhin haben dann die Leute in Cornell geguckt, ob vielleicht diese erhöhten Erythritwerte aus der Nahrung kommen könnten und haben dann geguckt in der Mensa und überall auf dem Campus, ob es da Produkte zu kaufen gibt, die Erythrit als Süßmittel enthalten. Aber dann haben sie da nur, also in der Mensa wurde es nicht direkt verwendet, es gab aber ein paar Shops, wo es Getränke gab, Erfrischungsgetränke, wo dieser Süßstoff quasi enthalten war.
Sind das dann so Getränke, die man früher Light genannt hat?
Ja, unter anderem auch. Also das waren so Energiesachen und solche Sachen, wo das als Süßstoff, das Erythrit verwendet worden ist.
Also würden Sie jetzt sagen, dass diese Studenten halt in der Zeit mehr erythrithaltige Lebensmittel konsumiert haben, also Getränke oder auch Essen und deswegen ist diese Konzentration da und deswegen könnte man darauf schließen, dass erythrithaltige Lebensmittel oder Getränke einen dick machen?
Ja, das war unsere erste Idee, die wir dann hatten und dann wurden die Studenten auch nochmal befragt. Aber das war dann nicht so ganz klar, ob das daran lag. Und denn, wie das in der Wissenschaft oft so ist, hatten wir andere Versuche hier bei uns im Labor gemacht mit menschlichen Zelllinien. Und da haben wir dann durch Zufall quasi entdeckt, dass das Erythrit auch aus Traubenzucker hergestellt werden kann, von den Zellen direkt. Also das war eine Krebszelllinie, die wir in der Kultur hatten. Und wenn wir die zum Beispiel mit Traubenzucker füttern oder inkubieren, indem alle Atome durch ein stabiles Isotop ersetzt sind, in dem Traubenzucker, denn es sind diese Atome ein bisschen schwerer als die natürlichen. Das sind keine radioaktiven, also ist völlig ungefährlich. Aber man kann dann sehen, wo diese Atome im Stoffwechsel, wo die nachher hinwandern. Und wir konnten dann sehen, dass in diesen Zelllinien, dass da diese Atome aus dem Traubenzucker sehr, sehr schnell in Erythrit umgesetzt wurden. Also das Erythrit, was dann entstanden ist, das können wir dann mit unserem Massenspektrometer messen, das war schwerer als das normale. Also dann wussten wir, dass das definitiv aus dem Traubenzucker von den Zellen hergestellt worden ist.
Und haben Sie schon eine Ahnung, warum der Körper selber Erythrit herstellt?
Ja, da sind wir jetzt gerade dran. Das war sehr spannend. Also das war jetzt ja erstmal auch nur in einer Zelllinie und dann daraufhin haben wir dann nochmal direkt in einem Körper geguckt. Wir haben dann angefangen, Blutzellen aus dem Blut zu isolieren. Die leben dann ja noch und haben da den gleichen Effekt festgestellt, also dass die Blutzellen auch Erythrit herstellen. Das sind nur sehr, sehr geringe Mengen, die die herstellen. Also wenn man jetzt die natürlich hergestellte Menge im Blut sich anguckt, dann ist das ungefähr 1000-mal geringer von der Konzentration, als wenn man das Erythrit in der Nahrung isst. Mhm. Also wenn man jetzt irgendwie einen Kuchen isst, der mit Erythrit gebacken ist, dann ist der Wert, der Erythrit-Level im Blut 1000-fach höher.
Aber zu einer Schlussfolgerung kann ich Sie jetzt noch nicht verleiten, oder? Was wir als Konsumenten jetzt machen könnten mit dieser Erkenntnis?
Naja, also was wir auf jeden Fall sagen können, also wir wissen jetzt ja, dass das Erythrit definitiv einen Zusammenhang hat, erhöhte Werte mit Gewichtszunahme, dass man dann Gewicht zunehmen kann in der Zukunft. Was wir wissen ist jetzt, dass der Körper das Erythrit selber herstellen kann aus Traubenzucker. Warum er das macht, das wissen wir noch nicht hundertprozentig, aber wir haben noch was anderes rausgefunden, was auch sehr spannend ist. Mhm. Wir haben auch gesehen, wenn man jetzt Erythrit zu sich nimmt, dass dann dieses Erythrit auch nicht so, wie es in der Literatur angegeben ist, einfach nur ausgeschieden wird, sondern das kann auch noch in andere Substanzen umgewandelt werden. Also das konnten wir auch eindeutig zeigen, zum Beispiel in die organische Säure Erythronat, die dann im Blut auch um über 10-fach hochgeht, wenn man erythrithaltige Nahrung isst. Das heißt, um auf Ihre Frage jetzt zurückzukommen, um eine Empfehlung oder irgendwas abzugeben, so weit sind wir jetzt noch nicht. Aber das Spannende daran ist jetzt, obwohl dieser Zuckeraustauschstoff zugelassen ist, also den kann man im Internet für 10 Euro kaufen, zum Backen oder so, und vorher eigentlich nur wenige Publikationen bekannt waren über die Funktion von diesem Stoff und die gezeigt haben, dass er komplett ausgeschieden worden ist, können wir jetzt zeigen, dass dem definitiv nicht so ist und dass dieser diese Komponente in unserem Stoffwechsel eine Rolle spielt. Also ich denke, da war ich ein bisschen erschrocken, als ich das gesehen habe, dass so wenig bekannt war darüber, man es trotzdem einfach in großen Mengen einsetzt. Also man nimmt diesen Stoff ja in den gleichen Mengen, wie man den Zucker verwendet. Also nicht nur jetzt irgendwie ein paar Milligramm, sondern 20, 30 Gramm. Und das war ein bisschen verwunderlich.
Also, Erythrit, wir werden das weiter beobachten und zwar mit Hilfe von Professor Dr. Carsten Hiller von der TU Braunschweig, der diesen Stoff untersucht hat. Und dafür sage ich herzlichen Dank und ein schönes Wochenende, Herr Hiller.
Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Auf
Tschüss.
Wiedersehen.
Radio 1. Die Profis.
Bei den Profis auf Radio 1, wo wir jetzt mal über Traumberufe reden wollen. Also nicht so was Langweiliges wie Astronaut oder Feuerwehrmann, nein, wie wär's mit Büstenhalter, Forscher? Die Textilindustrie muss schließlich wissen, was den Kundinnen passt. Und dafür müssen regelmäßig Brüste vermessen werden, damit die Standardgrößen noch sitzen. Und da schlagen nun die BH-Forscher tatsächlich Alarm. Jeder zweite BH sitzt nicht richtig. Und darüber wollen wir sprechen mit Klaus Jansen. Der promovierte Chemiker ist Geschäftsführer des Forschungskuratoriums Textil e.V., dem Dachverband der 16 deutschen Textilforschungsinstitute. Herr Jansen, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Kakowski.
Nun ist unser Thema ja mehr ein Forschungskuriosum. Woher weiß denn die Textilindustrie eigentlich vom Leid ihrer Kundinnen?
Die Textilindustrie tauscht sich natürlich sehr intensiv mit ihren Kundinnen aus. Also es gibt direktes Feedback in den Geschäften, wo die Kundinnen die Niederwaren kaufen. Die Hersteller machen selber Umfragen und auch die Forschungseinrichtungen in dem Netzwerk machen natürlich ab und zu in Umfragen bei Damen und Herren Erfahrungen, wie die mit ihren Bekleidungen und zufrieden sind.
Was heißt das denn ganz genau, dass jeder zweite BH nicht richtig sitzt?
Nun, es kann sein, dass die Pappgrößen nicht richtig sind, dass die Träger nicht richtig eingestellt sind. Das kommt dann zu schmerzhaften Druckstellen an den Schultern beispielsweise, bis hin zu Einschnitten oder Hautirritationen. Und das wird natürlich von der Kundin wahrgenommen.
Ich kenne mich natürlich nicht so aus, aber ist der BH nicht ein Kleidungsstück, das man auch im Geschäft anprobiert, um zu sehen, ob es richtig sitzt und dann geht man zufrieden nach Hause oder aber man nimmt einen anderen?
Ganz sicherlich tut man das. Viele unangenehme Situationen kommen aber wahrscheinlich auch erst, wenn man den BH längere Zeit trägt. Also wir probieren auch unsere Schuhe an und haben im ersten Eindruck das Gefühl, sie passen. Möglicherweise gibt es dann aber, wenn sie länger laufen, Druckstellen. Und so ist es bei den BHs im Grunde genommen auch.
Also kann man nicht sagen, die Verkäufer sind schuld oder die Textilindustrie selbst, die zu wenig Forschungsaufwand betreibt für den BH?
Nein, ich würde sagen nicht. Da, wo sich die Kundin fachgerecht beraten lässt, wird sie wahrscheinlich eher einen passenden BH bekommen. Es gibt natürlich auch solche, die im Online-Bereich kaufen. Da kann man dann nur auf Standardgrößen zurückgreifen. Also es gibt unterschiedliche Gründe, warum BHs nicht passen.
Nun gibt es das Hohenstein-Institut für Textilinnovation, auch eins ihrer Institute. Und das möchte jetzt Kundinnen mit einer neuen Methode vermessen. Was haben die genau vor?
Sie werden systematisch mit Probandinnen, sagen wir mal, Screenings und neue Größentabellen aufstellen. Also die Kundinnen werden über 3D-Scans vermessen. Es wird systematisch untersucht, wie Brustgröße korreliert mit Tragekomfort bei BHs. Die Materialien werden systematisch untersucht, die Konstruktion, wie die Materialien verarbeitet werden, also wie die Träger beschaffen sind, wie sie sich unter Belastung verhalten. Wir sind gerade sozusagen mitten in dem Projekt drin.
Suchen die noch Freiwillige da oder wie finden die ihre Probandinnen?
Sie haben sehr guten Kontakt in die Industrie, die ja auch dann Kontakt zu Kundinnen hat. Es werden aber auch ab und zu wirklich Probandinnen gesucht, die dann auf schriftlichem Weg beispielsweise angesprochen werden. Also Hohenstein hat dann Möglichkeiten, hat auch schon mehrere Reihenmessungen gemacht, sowohl mit Damen als auch mit Herren.
Und es kann dann sein, dass es am Ende dann die ganze Größentabelle sich verschiebt, dass das, was heute 75F ist, dann 75G wird?
Vollkommen richtig. Also da sich unsere Körper auch verändern, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren, muss natürlich in regelmäßigen Abständen auch über Größentabellen und Veränderungen nachgedacht werden. Und da ist Hohenstein ein sehr renommiertes Institut.
Glauben Sie, dass am Ende der Forschung dann der Wunder-BH steht, also quasi der Flachbildschirm der BH-Branche, weil alle einen neuen haben wollen, der passt nämlich dann immer?
Das würden wir uns natürlich in irgendeiner Art und Weise wünschen, weil unsere Industrie damit natürlich Produkte verkaufen würde. Ich gehe davon aus, dass wir passgenauere BHs fertigen können, mit denen die Kundinnen dann zufriedener sind.
Auch über solche Dinge wird geforscht, unter anderem beim Forschungskuratorium Textil e.V. Da ist Geschäftsführer Dr. Klaus Jansen, mit dem haben wir gesprochen. Ihnen herzlichen Dank. Schönes Gerne. Wochenende, Herr Jansen.
Radio 1. Die Profis.
Der Naturschutzbund, der NABU, ruft dieses Wochenende wieder auf zur Stunde der Gartenvögel. Bis morgen noch können Sie die Vögel in Ihrem Garten beobachten und zählen und dem NABU Bescheid geben, was denn da so fleucht, wenn überhaupt noch was fleucht. Denn die Zahl der Vögel in Europa sinkt dramatisch. Je nach Zählung haben wir heute 300 bis 420 Millionen Vögel weniger in Europa als noch vor 30, 35 Jahren. Sprechen wollen wir darüber mit dem Konstanzer Ornithologen Professor Dr. Peter Berthold. Guten Morgen, Herr Berthold.
Ja, guten Morgen. Grüß
Gott. Wo sind Sie denn alle hin, die vielen Vögel? In den Süden ausgewandert?
Das wäre schön, weil da würden sie ja zu uns wieder zurückkommen, um hier zu brüten. Die sind mausetot.
Wie kommt's?
Wir haben, um vielleicht nochmal eine kräftigere Zahl zu nennen, seit 1800 in Deutschland 80% der ehemals herumhüpfenden, fliegenden und singenden Vogelindividuen verloren. Das heißt, wir haben jetzt noch einen Bodensatz von 20%. Der Rückgang war ganz allmählich bis ungefähr 1950, 60, 15%. Und dann setzte eine galoppierende Schwindzucht ein, 65% seit den 50er, 60er Jahren. Ganz wichtige Hauptgründe, Intensivierung der Landwirtschaft, keine Biotope mehr für viele Vögel, kein Futter. Keine Sämereien, weil die Unkräuter alle vernichtet worden sind, kaum noch Insekten, 80% Rückgang in den letzten 30 Jahren, eine grenzenlose Verunruhigung der Landschaft durch unsere Freizeit-Spaßgesellschaft, die vor nichts Halt macht, bis in die letzten Winkel der Naturschutzgebiete vordringt, mit Geocaching bis auf Friedhöfe und in finsterste Waldecken, die früher 100 Jahre lang niemand hinkam. Das sind somit die wichtigsten Gründe.
Bei mir auf dem Balkon bin ich ja froh über jeden Spatzen. Im Garten gibt's Elstern, Krähen, ab und an mal eine Taube. Ganz selten kommt ein Stieglitz vorbei. Meisen gibt's natürlich auch. Aber das war's dann schon. Was ist denn da vor 30, 40, 50 Jahren rumgefleucht?
Also vor 30, 40, 50 Jahren, auch in der Stadt natürlich viele Arten, die wir heute kaum noch sehen. Mauersegler damals in riesengroßen Wolken. Heute ist man froh, wenn man einzelne sieht. Schwalben gab es in den Städten natürlich viel mehr als heute. Dann auf dem Balkon tauchte auf der Grauschnäpper, der heute ganz selten geworden ist. In der Nähe des Balkons sang der Gatzenrotschwanz, heute in vielen Gebieten praktisch ausgestorben, aber auch viele andere Arten wie Girlitz und Gimpel und so, die früher regelmäßig kamen, sind heute ganz vereinzelt. Es sind kaum noch ein Gelbspötter im Hausgarten und so weiter. Also bei den meisten Arten haben wir dramatische Rückgänge.
Manche Arten scheinen nicht betroffen zu sein, also Spatzen zum Beispiel. Amseln hört man auch immer noch sehr kräftig singen. Was machen die besser? Warum können die sich besser anpassen?
Also die beiden genannten, für die trifft es nicht so. Die Spatzen haben einen ganz dramatischen Rückgang.
Oh.
Da haben wir einen Rückgang von weit über 50%, gerade Haussperlinge, aber auch Feldsperlinge.
Mhm.
Auch die Amsel. Die Amsel hat jetzt in den letzten Jahren ganz dramatisch gelitten unter einem Virus, dem Usutu-Virus, eingeschleppt aus Südafrika. Im Raum Mannheim, Ludwigshafen, der war praktisch amselfrei. Also da haben die Leute schon an nichts Gutes mehr geglaubt. In Wien hat es 95% der Amseln dahin gerafft. Die erholen sich jetzt langsam wieder. Für die gilt es auf keinen Fall. Aber wir haben andere Arten, denen es relativ gut geht. Und die sind natürlich interessant, weil man sich fragen muss, welcher Vogel kann denn bei uns heute überhaupt noch einigermaßen vernünftig leben? Das sind einmal die Rabenvögel, die Sie schon angesprochen haben. Rabenkrähe, Elster. Dann etwa in den Küstengebieten sind es Möwen. Das sind Vögel, die von unserer Wohlstandsgesellschaft profitieren, was da alles weggeschmissen wird auf Komposthäufen. Der Fischbeifang an den Seen, also an den Meeren, der einfach hochgezogen wird und dann irgendwo über Bord geschmissen. Das sind natürlich Nahrungsquellen, etwa gerade für Möwen. Die können aber natürlich ganz schnell zusammenbrechen, denn wenn die Schleppnetze in 20 Jahren nichts mehr hochbringen, kommt auch kein Beifang mehr für die Möwen hoch.
Mhm.
Also das sind wahrscheinlich vorübergehende Erscheinungen.
Nun ist gestern Ihr neues Buch erschienen. Es trägt den Titel Unsere Vögel. Und Sie vertreten darin den Ansatz, jeder Gemeinde ihr Biotop. Da denke ich, die meisten Gemeinden haben doch sowieso Grün in ihrer Mitte. Was ist ist denn gemeint mit Biotop?
Ja, also Grün ist noch lange kein Biotop für Vögel. Mhm. Im Gegenteil, das, was wir an Grün in den Gemeinden haben, die sogenannten Psychopathenrasen, runtergehobelt bis auf die letzten Millimeter, kaum ein Strauch drin, keine blühende Blume, da drin lebt so gut wie niemand. Biotop, hochwertiger Biotop, ist ein Lebensraum, der etwa besteht aus einem Weiher mit Schilfgebiet, mit Ruderalwiesen drumherum, ordentlich Hecken, Bäume und so, wo eine Vielzahl von Vögeln, Insekten, Amphibien leben kann. Die haben wir heute kaum noch. Die meisten sind dort irgendwann trockengelegt und zugeschüttet worden. Und was wir vorschlagen ist, dass im Äther jeder Gemeinde solche Biotope neu geschaffen werden als Lebensräume für Pflanzen und Tiere, weil wir es sicherlich nicht mehr schaffen werden, die gesamten landwirtschaftlichen Flächen zu reökologisieren, wie das früher war. Dadurch ist der Druck im Hinblick auf Lebensmittel, aber auch auf Bioenergiepflanzen viel zu groß geworden. Aber es gibt eigentlich im Bereich jeder Gemeinde sogenanntes Unland oder Ödland, was so ein bisschen vor sich hin dümpelt, und da könnte man überall in jeder Gemeinde Biotope schaffen. Wir machen das hier im Biotopverbund Bodensee, und die Kampagne wird jetzt auch deutschlandweit anlaufen in diesem Jahr. Und dazu ist in meinem Buch der zweite Teil das Kochbuch für jedermann. Also jede Stammtischrunde kann sich zusammensetzen, ein Bierchen trinken und beschließen, so, wir wollen einen Biotop machen, à la Berthold oder Sielmann. Wie geht das? Und da ist alles genau beschrieben, bis hin zur Einweihung.
Ja, bis hin zum Preis auch. Ich habe bei Ihnen gelesen, so ein Feuchtbiotop kann mal eben 350.000 Euro kosten.
Ja, ganz genau. Das ist wenig Geld im Vergleich zu dem, was wir in der Landschaft kaputt gemacht haben. Mag manchen abschrecken, aber dieses Geld ist heutzutage immer zu beschaffen. Wir haben zum Beispiel ganz viele reiche Leute, nehmen wir mal nur viele reiche Witwen, die im Lande sind, die haben auf ihren Konten ungefähr 2,5 Billionen Euro, die in den nächsten 20 Jahren vererbt werden. Und viele von den älteren Damen haben ein großes Herz, haben ein großes Herz für die Natur. Und wenn man mit denen richtig redet, dann sind viele auch bereit, für die Natur was zu spenden, auch wieder was gut zu machen, was an der Natur gesündigt und geschädigt worden ist. Also Geld zu beschaffen ist heute kein Problem. Wenn man den Willen hat dafür und sich den ordentlichen Biss zueignet, kriegt man das auch.
Das sagt der Konstanzer Ornithologe Professor Dr. Peter Berthold. Ihnen herzlichen Dank. Und wir haben dreimal sein neues Buch hier zum Verlosen für Sie an der Radio 1 Hotline. Es heißt Unsere Vögel und ist erschienen im Ullstein Verlag. Die Nummer 0331 70 99 111. Herr Berthold, ein schönes Wochenende mit vielen Vögeln.
Jawohl, Ihnen auch alles Gute.
Danke.
Und auch viele Piepmetze.
Tschüss.
Radio 1. Die Profis.
So, wenn Forensiker Verbrechen rekonstruieren, dann sind sie besonders am Verfall der Leichen interessiert, anhand dessen sie etwa den Todeszeitpunkt erkennen können. Interessante Informationen liefern etwa die Größe der Maden im Fleisch, aber auch andere Male durch Tierfraß, wenn der Körper in der freien Wildnis liegt. Wer genau alles an menschlichen Leichen rumknabbert? Das wollte die forensische Anthropologie der Texas State University herausfinden, und da waren die Kollegen noch tief geschockt, als sie ein Tier am Tatort entdeckten, das nun wirklich niemand auf dem Schirm hatte. Ein Reh. Frisst Bambi etwa Menschen? Das fragen wir einen Forscher, der Ihnen selbst diese schockierende Wahrheit niemals vorenthalten würde.
Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt, Dr. Marc Benecke. Live auf Radio 1, die Profis.
Und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt befindet sich gerade in Bitterfeld. Hallo Marc.
Bitterfeld, sehr richtig. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, es ist schön hier. Also die gruseligen Themen, die wir gleich besprechen, spiegeln sich hier nicht wieder. Hier ist ein Frühlingsfest, die Menschen sind fröhlich, die Laternen sind blau gestrichen. Hier ist alles schön.
Wunderbar. Marc, das mag ich nicht glauben, aber es soll ja angeblich ein Beweisfoto geben, oder?
Ja, es gibt sogar mehrere Beweisfotos, wie ein Reh von einem, also da, die Männchen heißen Weißwedelhirsche, also wie ein Weißwedelreh, das gibt es in Europa in der freien Wildbahn nicht zu sehen, wie das an einem menschlichen Knochen nagt, und das Foto ist deswegen wahrscheinlich sehr berühmt geworden. Es ist auch gerade in unserer aktuellen Zeitschrift Journal of Forensic Sciences, das ist so die zentrale Zeitschrift für kriminalwissenschaftliche Forschungen in den USA, veröffentlicht worden, wie das Reh genau in die Kamera reinguckt auf einem Bild, und aus der Seite hängt ihm eine menschliche Rippe. Und man sieht darunter auch noch die skelettierte Leiche liegen, aus dem Mund schaut. Und das genau ist das, was das Ganze so interessant macht. Es gibt natürlich viele Tiere, die Leichen fressen, zum Beispiel Füchse, Waschbären, Kojoten, Geier habe ich auch schon gesehen, Kolumbien, oder Geierfalken, das sind Caracaras. Die gibt es hier in Europa auch nicht. Sehr interessante Tiere. Das ist eher so eine Art Falke, der ist Opportunist, der frisst auch Müll und Würmer und so. Sehr schöne Tiere. Und Opossums, die eigentlich so niedlich sind, die fressen auch Leichen. Und deren Spuren kennt man eigentlich auch von Nagetieren, weil die vorne ja diese Zähne haben. Also da, wenn man so einen Knochen findet, sagt man, nein, das ist, hat nichts mit der Tat zu tun. Da hat nicht ein Täter oder eine Täterin irgendetwas gemacht, sondern das ist nach dem Tod entstanden. Müssen wir vor Gericht nicht drüber reden. Aber in diesem Fall bei dem Reh ist das anders. Die Rehe können die Knochen nicht gut halten. Sie nehmen deswegen nur Knochen, die irgendwie einen rechteckigen Durchschnitt haben. Also meinetwegen Schienbeine oder sowas. Oder Handflächenknochen nehmen sie auch gerne. Oder Fußknochen. Oder eben Rippen. Und die müssen sie dann, weil sie vorne nicht richtig beißen können, um aus dem Knochen dann wahrscheinlich irgendwelche Nährstoffe wie Calcium, Natrium oder sowas rauszukriegen, müssen sie seitlich wie so eine Zigarre auf so einem karikaturartigen Foto halten. Und das sieht natürlich echt grotesk aus, wenn Bambi, das niedliche kleine Tierchen, was so scheu ist, mit den riesigen schwarzen Augen in die Kamera reinguckt und aus der Seite zigarrenartig eine menschliche Rippe herausschaut, auf der das Tier gerade nagt.
Aber das habe ich doch richtig verstanden. Das wusste man vorher nicht, dass Rehe Menschen annagen oder überhaupt Leichen fressen oder doch?
So mittel, also es ist zumindest auf den ganzen Geländen, du hast ja gesagt, dieses hier ist die texanische Forensic Anthropology Research Facility, dann gibt's noch eine in Tennessee, ansonsten gibt's hier sehr wenig, da hat man das noch nie gesehen, das liegt aber auch daran, dass wir die Leichen da meistens in Käfige aus Hasendraht legen, damit eben gerade die großen Tiere nicht rangehen und wir unsere Maden, Käfer und andere Tiere untersuchen können. Es ist aber durchaus bekannt gewesen, dass die Tiere möglicherweise Leichenknochen annagen. 1968, das hat mir der Kollege Achim Reisdorf geschickt, mit dem ich schon über explodierende Wale veröffentlicht habe, hat er einen Artikel gefunden. Da sieht man, dass im Magen eines Tieres, also eben so eines Wildtieres, dass da eben auch ein Knochen ist und der ist schon ein bisschen abgenutzt und der war sehr, sehr lang. Der war 21 Zentimeter lang, in einem 8-jährigen Hirsch war der drin und die Überlegung ist, er hat vielleicht auch so drauf genagt an der Seite mit den Zähnen, wo es geht, wurde dann fürchterlich erschrocken und hat diesen Knochen dann verschluckt und dann ist er aus dem Wahnsinn nicht mehr rausgekommen und hat dann wie ein Magenstein sich hin und her bewegt und dort eine nützliche Funktion gehabt, nämlich Mineralien abgegeben. Aber gesehen, live dabei war noch nie einer, das ist das erste Mal passiert.
Lieber Walt Disney, du musst deinen Zeichentrickfilm umschreiben. Bambi frisst jetzt Menschen. Danke, Marc.
Das war Dr. Marc Benecke. Live auf Radio 1. Die Profis.
Es gibt Wissenschaftler, die erforschen die Börse, aber angeblich macht das keinen reich, weil man selbst mit dem besten Fachwissen kein Hellseher wird. Das müsste man sein, um an der Börse wirklich verlässlich und immer Geld zu verdienen. Es gibt Wissenschaftler, die erforschen Glücksspiele und verdienen im Casino nicht mehr als Sie und ich, obwohl sie alles darüber wissen. Und nun gibt's auch Wissenschaftler, die erforschen die Preise im Kunstmarkt. Ob die mit wissenschaftlichen Methoden akkurat vorhersagen können, ob mein jüngster Kunstkauf eine gute Anlage war, das fragen wir die Kunsthistorikerin Dr. Susanne Meyer-Abig von der TU Berlin. Frau Meyer-Abig, guten Tag.
Schönen guten Tag.
Sie betreuen ein neues Magazin, das englischsprachige Journal für Kunstmarktstudien. Wenn ich da reinschaue, weiß ich dann, es war ein Fehler in den 80ern, einen röhrenden Hirsch eines Nachwuchskünstlers fürs Wohnzimmer gekauft zu haben, kein Warhol?
Das würde ich erstmal so gar nicht sagen. Es gibt zum Beispiel ausgesprochen wertvolle röhrende Hirsche. Also es gibt eine bekannte Whisky-Firma, die eines auf ihrem Etikett hat, das sich auf ein Original bezieht und das ist ein Millionenbild. Also so kann man das nicht sagen. Wenn Sie in unser Journal reingucken, dann erfahren Sie sehr viel über verschiedene Aspekte, die den Kunstmarkt zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen Situationen beeinflusst haben. Und was Sie sehen können, ist, dass es eigentlich keine feste Regel gibt, die immer gilt.
Es ist ja ein neues Magazin, das eine Lücke schließt. Wie würden Sie diese Lücke beschreiben? Was gab es bisher nicht am Markt?
Also Kunstmarktforschung ist eigentlich in der Kunstgeschichte ein relativ junges Gebiet, was in den letzten, würde ich sagen, 5 bis 10 Jahren zunehmendes Interesse erfahren hat. Und die TU Berlin macht eben seit vielen Jahren das Forum Kunst und Markt, wo sowohl Vorträge veranstaltet werden, wie auch Workshops und eben Wissenschaftler die Gelegenheit haben, ihre Forschungsergebnisse vorzustellen. Das ist ein internationales Forum und wir wollten diesen Wissenschaftlern die Gelegenheit geben, ihre Ergebnisse eben auch zu publizieren.
Sie selbst sind nun Kunsthistorikerin. Ist Kunstmarktforschung nicht in erster Linie etwas für Ökonomen?
Das ist ja das Interessante an der Kunstmarktforschung, dass sie so interdisziplinär ist, weil es geht ja nicht nur um den kunsthistorischen Wert, es geht um ökonomische Faktoren und es geht natürlich auch um soziale Faktoren. Was passiert zwischen dem Verkäufer und dem Käufer? Denn der Wert des Kunstwerks wird eigentlich mit jeder Transaktion neu verhandelt.
Dann reden wir mal darüber, wie das gemacht wird, wie so ein Kunstpreis entsteht. Zunächst mal, glauben Sie, dass die Bestimmung von Kunstpreisen wissenschaftlich erfassbar ist?
In gewisser Weise schon. Also wenn Sie sich den Artikel anschauen über den Kunstmarkt in den Niederlanden unter der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg, dann können Sie sehen, dass auf der Basis von 10.000 aktuell vorhandenen Auktionsergebnissen eine Datenbank erstellt wurde, die faktisch beweist, dass der Preis eben um das Vierfache gestiegen ist in diesen Gebieten. Also das kann man belegen. Da gibt es auch mittlerweile natürlich auch mehr Ansätze, um wirklich Daten zusammenzutragen. Und das Interessante am Kunstmarkt ist ja auch, dass so viele Transaktionen nicht öffentlich sind.
Aber kann denn die Kunstmarktforschung, ist sie schon so weit, dass sie meinetwegen eine Formel aufstellen kann, die besagt, wenn das Kunstwerk X vom Künstler Y die Kriterien A und B erfüllt, dann kostet es Summe Z?
Also das wäre ja eher die Aufgabe eines Analysten für sozusagen den potenziellen Käufer, der wissen möchte, ob er den richtigen Preis bezahlt. Ich glaube, dass man eigentlich nur gucken kann, was den Preis oder die Preisbestimmung beeinflusst. Und da gibt es eben sehr, sehr viele verschiedene Faktoren. Und natürlich kommen dazu Seltenheit des Objekts, Nachfrage, Mode des Künstlers in der Zeit, der Zustand, die Provenienz, all diese Dinge spielen damit rein.
Sind denn Kunstpreise ähnlich wie Aktienpreise, vor allem mit Emotionen und Psychologie erklärbar?
Ja, das spielt auf jeden Fall eine große Rolle, denn es handelt sich ja nicht um eine Erwerbung, die man sozusagen zum Leben braucht. Das heißt, man kauft eigentlich etwas, wo man emotional investiert. Zumindest in den meisten Fällen, es sei denn, man ist vielleicht tatsächlich ein Investmentfonds, der versucht, damit Geld zu verdienen. Aber die privaten Käufer, die sind mit einer gewissen Leidenschaft dabei.
Und diese horrenden Preise, von denen wir ja nun auch immer berichten hier, wenn mal wieder ein Gemälde verkauft wurde für so viele Millionen, dass man dafür einen mittelständischen Betrieb kaufen könnte, wie wird das erklärt von der Kunstmarktforschung?
Also die hohen Preise gibt es ja nicht erst jetzt. Also wenn Sie sich das anschauen, jetzt in, sagen wir mal, jüngerer Vergangenheit, da hatten Sie Van Gogh Sonnenblumen in den 80er Jahren, das waren damals 40 Millionen Dollar, wenn ich mich recht erinnere. Das war damals unglaublich viel Geld. Und wir haben ja inzwischen einen sehr vergrößerten Reichtum in sehr vielen Teilen der Welt. Wir haben ja nicht mehr Millionäre, wir haben Milliardäre. Und ich denke, die Kunstpreise sind auch mit diesem gestiegenen Reichtum gestiegen, abgesehen von der Inflation.
Und wer sich mehr fürs Thema interessiert, schaut einfach rein in das neue Magazin, das Journal of Art Market Studies, so heißt es, englischsprachig, herausgegeben von der TU Berlin und dort betreut von der Kunsthistorikerin Dr. Susanne Meyer-Abich. Ihnen herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Marias Haushaltstipps.
Ist zu viel Salz in die Suppe geraten, hilft Folgendes. Einfach eine Kartoffel schälen und mitkochen, denn sie saugt das Salz auf. Später kann die Kartoffel dann einfach wieder herausgenommen werden.
Immer samstags von 9 bis 12. Die Profis. Das waren die Profis auf Radio 1.